So, was hast du gerade gesagt?
Ich habe gesagt, na, Schatzepoppes. Das ist ein Kosewort.
Schatzepoppes?
Schatzepoppes.
Schatzepoppes?
Ja. Yeah.
Was heißt das?
Kleiner, wertvoller Hintern, könnte man es übersetzen. Das sagt man so bei uns in Mainz. Das ist ein liebevoller...
Hättest du mich auch begrüßen können mit Hallo, mein Lieblingsarsch. Wow!
Hey, ihr Podcast-Freaks da draußen. Hier ist wieder grundlos gute Laune. Eure wöchentliche Satire-Dosis für die Ohren. Heute unser Thema, die Union, das unbekannte Wesen. Und außerdem klären wir die Frage, Koberindt oder Dobrindt? Und hier sind die Flippers des Kabaretts, Tobias Mann und Philipp Simon. Ja. Hurra!
Schön, oder?
Ja.
Alles geklärt, was heute so ansteht?
Ja. Und ich finde, die KI hat dich mehr als nur gut ersetzt.
Weißt du, du hast ja ständig gestochert und gebohrt und gestichelt, das ist zu lang und mit diesen Zitaten, Mensch, wie verkopft bist du denn? So, jetzt lassen wir es von der künstlichen Intelligenz machen. Übrigens, lieber Philipp, wir bräuchten einen Namen für unseren Ansager. Vielleicht können wir da unsere Hörerinnen und Hörer auffordern, Ideen zu schicken. So ähnlich wie wenn Panda-Bär irgendwo geboren wird. Da wird ja auch immer die Bevölkerung aufgerufen, findet doch mal einen Namen. Würden wir jetzt unsere Hörerschaft bitten, doch einfach mal zu sagen, wie soll denn unser Ansager heißen?
Ja, ich finde toll, wie du dich schon wieder in den ersten 30 Sekunden an die Hörer ranwandst. Genauso machen wir's. Schickt uns eine E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de. Wie soll unser Ansager heißen? Und Tobias darf er nicht heißen.
Ich finde, Herr Klöckner wäre schon keine schlechte Idee.
Herr Klöckner, ja. Herr Klöckner.
Aber wir lassen uns überraschen, was da kommt.
Primaten Ping-Pong. Ping-Pong. Ping-Pong.
Philipp, hast du gehört, es ist wieder ein Tier in Berlin gesichtet worden, das eigentlich nicht dahin gehört.
Ja. Echt?
Ja, ja, und zwar ein Wallaby ist gesichtet worden. Das
ein
sind so ein Wallaby, das sind so kleine Mini-Känguru. Und jetzt kommt's, Achtung, das Ganze hat nämlich, jetzt denkst du, das ist, was kommt der hier mit für eine Scheiße? Das Ganze hat quasi eine, ja, gesellschaftspolitische Verbindung, denn es ist offenbar das Wallaby von Jakob Augstein.
Natürlich.
Hast du das gelesen?
Ja, ich hab's gelesen.
Der hält in seinem Garten offenbar Wallabies? Und eins von diesen Wallabies ist wohl entflohen, er ist auch angeschrieben worden, angefragt worden zu diesem Vorfall, aber er möchte sich nicht äußern.
Soll ich dir was sagen? Ich wollte das eigentlich auch als Thema im Primaten-Ping-Pong machen. Ja. Ich wusste nur nicht, wie man diese Viecher ausspricht. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich mich jetzt wieder deutschlandweit blamiere, suche ich mir ein anderes Thema.
Ja, was hast du
also, denn gedacht? Also wie heißen die nochmal?
Wallaby.
Wallaby.
Ganz einfach, das sind Wallabies.
So einfach, Wallaby.
Ja, nicht die Wollnies, sondern die Wallabies.
Wallabies.
Ja.
Und das gehört Jakob Augstein, das ist abgehauen und da kann man ja nur sagen, typisch linksgrün versifft, oder? Die haben nicht mal ihre Tiere unter Kontrolle.
Ja, und kommt noch hinzu, es ist vor der Polizei geflüchtet.
Ja.
Die Polizei hat versucht, es einzufangen.
Ich sag ja linksgrün versifft.
Ja, genau, genau. Siehst du, da auch wieder dieses Wallaby, das sprüht wahrscheinlich jetzt irgendwo ACAB an irgendwelche Wände, ne? Und die Polizei versucht verzweifelt, es zu fangen. Sie haben es versucht, auf herkömmlichem Weg zu fangen. Sie haben es mit einer Decke, wollten sie drüber werfen. Aber diese Kängurus sind wohl sehr, sehr fix und schnell. Und irgendwie ist es dann in irgendeinem Berliner Stadtwald verschwunden.
Aber du bist ja jetzt hier der Heinz Sielmann von Grundlos Gute Laune. Jetzt erklär du mir doch mal bitte.
Die Eltern werden ihn noch kennen. Heinz Sielmann.
Ja, natürlich. Entschuldigung, damit bin ich groß geworden. So. Und jetzt erklär du mir doch mal bitte den Unterschied zwischen einem Wallaby und einem Känguru.
Das Wallaby ist kleiner, deswegen Mini-Känguru.
Das ist alles.
Ja, da wird wahrscheinlich jetzt, wenn mir Biologen ins Gesicht springen, ha, wie ein Känguru, verstehst du? Was für ein Übertrag. Also da gibt's wahrscheinlich schon noch Unterschiede, aber so das hat so lange Ohren, lange Beine und vermutlich auch einen Beutel.
Aber wissen wir denn, warum Jakob Augstein diese Mini-Kängurus hält?
Lieber Philipp, und da stellst du die Frage, die mich umtreibt, seit ich das gestern gelesen habe. Warum hält man sich Kängurus? Hängt's mit Marc-Uwe Kling zusammen? Das war meine erste Idee, der ja diese Känguru-Chroniken geschrieben hat. Hat vielleicht Jakob Augstein das gelesen, dachte mir, das klingt gar nicht so schlecht, mit kommunistischem Känguru zusammenzuleben. Und hat die jetzt da bei sich im Garten geholt. Und vielleicht ist er mittlerweile zum Känguru-Diktator geworden.
Ja, aber warum? Jetzt, ich möchte immer noch wissen, warum er die hat. Du hast doch gerade gesagt, du wüsstest
das. Nee, ist eine Frage, die mich quasi schlaflos hat liegen lassen heute Nacht.
Aber die du wieder mal nicht beantworten kannst.
Dafür habe ich dich
diesen
doch.
Diesen Podcast gibt es dafür, dass wir den Menschen Fragen beantworten und nicht lauter irrelevante Fragen in den Äther brechen. Gegenfrage.
Achtung, okay, jetzt kommt's.
Welche Tiere hält sich Julian Reichelt?
Oh, Nacktmulle.
Ja, genau.
Nacktmulle könnte, oder? Nacktmulle.
Das ist mir die Tage noch durch den Kopf gegangen. Ich finde, Julian Reichelt sieht aus wie ein Nacktmull mit Kopfhaar.
Ja, und das sind ja auch, wenn man sie einmal gesehen hat, letztendlich kleine Erektionen mit Zähnen. Ja, und
natürlich, ja.
Also bissige Erektionen. Und ein sinnbildlicher könnte es ja eigentlich nicht.
Kleine Erektionen mit Penis. Natürlich.
Das ist meine Assoziation, wenn ich Nacktmulle sehe.
Unser Chefbiologe ist wieder draußen, hat keine Ahnung, was der Unterschied zwischen einem Wallaby und einem Känguru ist. Aber er erkennt kleine Erektionen mit Penis, ja. Ich bin jetzt richtig gespannt, wenn du mir mal erklärst, was eine Erektion ohne Penis ist.
Nein, Erektion mit Zähnen.
Kann ich dir sagen, Ulf Poschardt?
Ich hab mich doch versprochen. Eine Erektion mit Zähnen. Eine Erektion ohne Penis. Das ist aber eine schöne Metapher für irgendwas. Du, ja, wir waren gestern Abend im Theater und das Stück war so ein bisschen wie eine Erektion ohne Penis.
Das, ja, wie ich gerade gesagt habe, eine Erektion ohne Penis ist Ulf Poschardt. Das ist beim ersten Mal nicht gehört, aber ist auch egal.
Zitat. Ja, wir bleiben bei großen Rednern und kommen zu... Was ein Übergang, oder? Und kommen zu Friedrich Merz. Beziehungsweise zur Frage, die eigentlich im Vordergrund heute steht. Die Union, das unbekannte Wesen, Fragezeichen... Oder das bekannte Wesen, Fragezeichen. Wir beide haben es uns heute zur Aufgabe gemacht, beziehungsweise du hast mir den Auftrag gegeben, mich mal der Union anzunehmen, CDU, CSU, mal zu ergründen, wie sind die so drauf. Ja, gerade in Zeiten, wo jetzt also die SPD im Grunde nur noch eine Simulation ist, also so quasi so eine Computersimulation, wo Klingbeil 98 läuft, muss man ja die Frage stellen, was ist bei der Union los? Und Friedrich Merz, du hast mir die Rede geschickt, hat gesprochen bei der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, kurz MIT. Dort war der Mittelstandstag und Gitta Connemann, liebe Grüße an Gitta Connemann, sitzt glaube ich auch im Bundestag und die hat eine Ansage gemacht, wo sie Friedrich Merz angekündigt hat, er gehört zur Familie. Also lieber Friedrich, hat sie auch gesagt, du kehrst zurück zu deiner Familie, das sind wir hier bei der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Und insofern kann man wieder sagen, das waren die besten Bedingungen für den an sich gar nicht so schlechten Redner Merz. Wir haben uns ja vorgenommen, heute objektiv ranzugehen.
Absolut.
An die Union. Und Friedrich Merz ist ja noch einer der besseren Redner.
Ja, und vor allen Dingen auch mal das Positive hervorzuheben. Nicht
das bemühen
immer,
wir uns.
Ja, aus deiner Sicht dieses Runtermachen.
Dieses linksgrün Versifte.
Von konstruktiver Politik, sondern wir versuchen heute mal einen objektiven Blick auf unseren gemeinsamen Bundeskanzler Friedrich Privatjet Merz zu kriegen.
Okay, objektiv. Worauf ich hinaus wollte ist, er spricht ja immer dann am flüssigsten, wenn er sich unter Freunden wähnt. Das ist manchmal gar nicht so gut, wenn es sehr flüssig bei ihm kommt. Das ist auch ein schöner Satz. Weil dann manchmal ein bisschen Dünnpfiff bei rauskommt. Aber jetzt hier in dem Fall hat er sich sehr präsidial gegeben.
Aber entschuldige, stopp. Moment. Das geht. Guck mal, wir haben doch gerade gesagt, wir machen es heute mal objektiv.
Ist objektiv.
Keine drei Sätze später bist du bei Dünnpfiff. Also merkst du selber, oder?
Das ist ganz objektive Beobachtung von Auswurf beziehungsweise Ausfluss. Also, bevor es zu eklig wird. Wir fangen mal an mit einer Aussage, die Friedrich Merz getroffen hat, über Europa.
Wir erleben, dass in funktionsfähigen Demokratien plötzlich politische Systeme Zustimmung gewinnen, die eher an autoritäre Regime erinnern als an marktwirtschaftliche und demokratische Ordnungen. Liebe Freundinnen und Freunde, täuschen wir uns nicht. Wir werden vermutlich erst in der Rückschau in einigen Jahren, und ich werde nicht müde, dies immer wieder zu sagen, wir werden wahrscheinlich erst in der Rückschau von einigen Jahren die ganze Dimension dieser Veränderungen verstehen, die wir im Augenblick erleben und deren Zeitzeugen wir sind. Und weil das so ist und weil meine feste Überzeugung ist, dass wir nicht nur als Bundesrepublik Deutschland bestehen müssen in dieser neuen Zeit, ist meine ganz tiefe Überzeugung, dass wir eine viel engere Zusammenarbeit noch brauchen mit unseren europäischen Partnern in dieser Europäischen Union. Wenn Deutschland nicht eine Führungsverantwortung bereit ist, mit zu übernehmen in Europa, dann wird Europa scheitern. Und wenn Europa scheitert, scheitert Deutschland, liebe Freundinnen und Freunde.
Das lasse ich dir jetzt einfach mal da. Wie geht's dir dabei?
Naja, also was mir immer auffällt, immer, wenn Friedrich Merz sagt, er wird nicht müde zu betonen, dann denke ich mir, ja, er nicht, aber ich...
Wir wollten doch positiv bleiben.
Ich werde müde. Ja, nein, ich bin kurzzeitig eingenickt, weil er hat inzwischen auch diesen leichten Fetisch, dass die Sprechpausen zwischen einzelnen Wörtern zur Dramatisierung der Rede so lang werden, dass man inzwischen schon gar nicht mehr weiß, in welchem Teil der Rede er war. Also, im Prinzip hat er gesagt, Europa funktioniert nur, wenn der Chef die Zügel in die Hand nimmt und sagt, wo es lang geht.
Ja, aber er hat auch die Kooperation natürlich betont zwischen europäischen Partnern. Also unterm Strich...
Naja, also ich meine, wie Friedrich Merz auf Kooperation setzt, also das sehen wir ja in seinem Umgang mit Grünen und Linken im Bundestag, die er zwar immer wieder für seine Gesetzentwürfe braucht, aber ansonsten bei jeder Gelegenheit denen so dermaßen vors Schienbein tritt, dass die alle nur noch mit Verband durchs Parlament humpeln. Also
ich merke, wir sind konstruktiv positiv tatsächlich
absolut
an Friedrich Merz dran.
Aber es ist doch gut. Ja. Friedrich möchte Führung in Europa übernehmen.
Und er steht zu Europa. Das ist das, was ich auch daraus höre. Da kann man jetzt erstmal nichts gegen sagen. Ne? Nee. Also, weil wir beide ja auch überzeugte Europäer sind.
Die entscheidende Frage ist, hatten wir in der letzten Zeit einen Bundeskanzler, der das anders gesehen hat?
Es werfen ja viele Olaf Scholz vor, dass beispielsweise also die deutsch-französische Beziehung auch deutlich sich abgekühlt hat in seiner Amtszeit. Das sieht man bei Merz jetzt schon, dass er sich da auch bemüht, auch dieses gemeinsame Treffen, das er natürlich auch hervorgehoben hat, weil das muss man ja auch sagen. Also die Eitelkeit liegt Friedrich Merz jetzt nicht fern. Es ist schon so, dass er sich auch mit den Erfolgen, die er hatte, auch vor allem im außenpolitischen Bereich, durchaus geschmückt hat, auch bei dieser Rede. Er hat das dann immer so nonchalant, en passant, hat er das so nebenbei fallen lassen, ja.
Da höre ich bei dir aber auch ganz schön viel deutsch-französische Freundschaft raus.
Also. Einige Aperçus und so Teasen hat er auch abgesondert. Ja. Und er hat natürlich auch die geschichtliche Dimension seiner Person und wie sie einzuordnen ist in die Union deutlich gemacht in dieser Rede, als er das hier sagte.
Die nordeuropäischen Staaten, genauso wie ein großes Land wie Italien, suchen danach, fragen danach, wollen auch diese deutsche Rolle sehen. Es ist nicht etwas, was wir uns anmaßen, was wir machen, weil wir es meinen, machen zu müssen, sondern wir machen es, weil es die Verantwortung für Europa ist und die Verantwortung gleichzeitig für unser Land. Deswegen habe ich das vom ersten Tag meiner Amtszeit so getan. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir sind hier in Köln, der Heimatstadt von Konrad Adenauer, dessen 150. Geburtstag wir im Januar nächsten Jahres feiern werden. Ohne diese Entscheidungen, die auch Konrad Adenauer so getroffen hat, für Deutschland und für Europa, für die deutsch-französische Aussöhnung, für die diplomatischen Beziehungen mit Israel, für das große Gründungswerk der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, die dann leider gescheitert ist, aber trotzdem immer weiter auf diesem Weg hin zur politischen Integration Europas. Ohne diese Grundentscheidung in den ersten Jahren der Existenz der Bundesrepublik Deutschland wären wir nicht da, wo wir heute sind. Diese Bundesrepublik Deutschland hätte einen ganz anderen Weg und sicher keinen besseren Weg genommen, wenn es nicht diese Grundentscheidungen vor über 80 Jahren in Deutschland gegeben hätte, liebe Freundinnen und Freunde.
Da sieht man mal, er sieht auch die historische Dimension seines Auftrags und setzt sich in eine direkte Linie zu Konrad Adenauer.
Ja, aber in wessen Linie soll er sich denn sonst setzen? In die Linie von Angela Merkel?
Ja, Che Guevara wäre wahrscheinlich auch der falsche Bezugspunkt jetzt gewesen.
Das hättest du gerne, ne? Dass er Bezug nimmt auf Angela Merkel. Nein, zwischen Adenauer und Merz ist hier in Deutschland nichts passiert.
Du meinst also, zwischen Adenauer und Merz passt noch nicht mal ein Blatt Papier, sondern das ist quasi eins. Das ist gleiche Seite einer Medaille.
Ja, also bisher hat er wahnsinnig viel Zeit für, sagen wir mal, Bibelsprüche rausgelassen. Ja,
es ist alles sehr, sehr staatstragend. Und er ist sehr, sehr außenpolitisch unterwegs bei dieser Rede vor Mittelstand und Wirtschaft. Und man sieht auch ein bisschen, dass er durch dieses politische Jetsetten, dieses Hin und Her zwischen den Ländern und so, dass er ein bisschen den Überblick verliert.
Ich war heute Mittag auf einer Veranstaltung in Berlin und habe dort Wladimir Klitschko getroffen. Ich war mit seinem Bruder zusammen, Vitali, in Kiew.
Kiel oder Kiew, Hauptsache Spanien.
Genau, ja. Ja. Aber das kann man eben nur wirklich nie schaffen, dass er jetzt so ein bisschen, also Klitschkos, Kitschkos, Kiel, Kiew, das ist ja alles eins. Und das Tolle ist ja auch, die vom Mittelstand freuen sich ja auch mal, wenn sie die ganzen Reiseanekdoten vom März hören können. Ja. Die sitzen doch da wahrscheinlich alle mit der Faust in der Tasche und denken sich, wann kommen wir endlich zum Thema Steuersenkung?
Genau, da kommt er später auch zu. Aber du hast es auch gemerkt, ich habe es jetzt nicht reingenommen, weil wir ein bisschen ja auch auf die Zeit schauen müssen. Aber sein Begrüßungsapplaus war, ja, so, also es war jetzt nicht so, dass die große Begeisterung.
Der war gut bürgerlich.
Es war so, auch der ist da, na gut. Schön, dass er Zeit gehabt hat. Und dann redet er noch über Putin, da sagt er dann, dass wir an der Seite der Ukraine stehen müssen und so weiter und so fort. Also er ist sehr, sehr international, sehr, ja, voller Würde, würdevoller Worte ist er am Start. Und dann, meine Analyse war, Merz ist weitsichtig, aber im Sinne einer Sehschwäche. Also er hat ein Makro-Mikro-Defizit.
Absolut.
Auf der internationalen Bühne, da hat er zumindest jetzt, so wie er es darstellt, einen sehr, sehr klaren Blick auf die Dinge. Ja. Findet auch sehr, sehr wohl gewählte Worte. Mhm. Wenn es aber zur Innenpolitik kommt, dann ist er ganz schnell in der Verteidigung unterwegs.
Das Sondervermögen für die Infrastruktur, ja, ist eine schwere Entscheidung für uns gewesen. Und nehmen Sie es mir ab, so wie ich es Ihnen sage. Das haben wir nicht mit leichter Hand mal eben so gemacht. Aber die Umstände, unter denen wir es entschieden haben, die haben uns keine andere Wahl gelassen, als es jetzt so zu entscheiden und so auf den Weg zu bringen.
Und weißt du was, da habe ich echt gedacht, was für eine Frechheit wieder. Er war doch der lauteste Meckerer.
Ja.
Als die Ampel dran war, und wie kommt ihr da drauf? Schulden, das gibt's doch gar nicht. Und jetzt ist er in der Realität angekommen, die er vorher auch schon kannte.
Ja, aber das ist das Problem, weil du bist kurzsichtig und hast ganz offensichtlich auch ein Mikrodefizit. Weil du musst, der Merz sieht es einfach weitsichtig. Verstehst du? Das eine, was man kritisiert aus der Opposition, kann ja im Rahmen der Regierung durchaus etwas Positives sein, wenn man lange genug darüber gesprochen hat, dass das, was eigentlich mal negativ war, in der Weitsichtigkeit der präsidialen Größe auch zu einer gewissen, sagen wir mal, Relevanz wieder kommt.
Das heißt, es reift. Manche politische Idee reift.
Ich habe gerade das Gefühl, ehrlicherweise, so wie ich rede, bin ich doch kurz vom Bundestagsmandat.
Du bist ganz kurz davor. Ich weiß noch nicht, bei welcher Fraktion du dabei wärst, aber... Aber es ist kurz davor.
Ja.
Ich habe das Gefühl, wenn Friedrich Merz über Innenpolitik spricht, dann ist das ganz, ganz kurz vor der Selbstanzeige.
Und wir haben seit vielen, vielen Jahren das erste Mal auch wieder eine Bundeswirtschaftsministerin, die aus unseren Reihen kommt. Und die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche nimmt ihre Aufgabe kraftvoll wahr. Wir wissen, dass wir hier einige Korrekturen vorzunehmen haben. Und wir nehmen diese Korrekturen vor. Es gibt eine Kraftwerkstrategie. Wir werden bei der Energieversorgung unseres Landes deutlich mehr machen als in der Vergangenheit. Ideologie war gestern. Technik und Energie ist heute und morgen, meine Damen und Herren. Und das ist der Unterschied, den wir vor allen Dingen in der Wirtschaftspolitik und in der Energiepolitik machen.
Und da ist mir auch ein bisschen der Deckel vom Kessel geflogen.
Ja.
Weil jetzt gerade hier Reiche hervorzuheben als positives Beispiel von funktionierender Regierungsarbeit, das ist schon fast ein bisschen frech.
Um vor allen Dingen ihr zu unterstellen, dass sie aus dem Mittelstand kommt. Ja? Berufspolitikerin und dann als Lobbyistin beim Energiewirtschaftsriesen gewesen.
Ja, da also, hast du das Freunde mitbekommen? Danach. Es gab jetzt gerade dieses Energiewende-Monitoring, das sie zu kommentieren hatte. Das war eine Metastudie, die viel beachtet war. Und dann hat Reiche wohl einen 10-Punkte-Plan aufgestellt, der, wie jetzt rauskam, aber nicht aus den Fachbereichen, also nicht von den Experten kam, sondern aus ihrem engsten Umfeld. Und in diesem 10-Punkte-Plan tauchen Formulierungen auf, Philipp, du glaubst es nicht, das muss ein Zufall sein, da tauchen Formulierungen auf, die sehr nah dran sind an Dokumenten von E.ON und RWE.
Ja. Ja,
leck mich fett, wie kommt's
wohl
dazu? Naja,
man nimmt ja auch ein bisschen, sagen wir mal, die positiven Vibes der Energieunternehmen mit ins neue Amt.
Die meinst die positive Energie.
Ja, es gibt, wobei es zwei Auffälligkeiten gibt.
Ja.
Das eine ist, wir sehen im Moment im Fernsehen regelmäßig Werbespots von E.ON, die quasi fast schon trotzig darauf hinweisen, dass man in erneuerbare Energien investieren muss. Ich empfinde, ich weiß nicht, ob du diesen Werbespot schon mal gesehen hast, ich empfinde den fast schon immer so ein bisschen als wie ein Widerspruch zu dem, was unsere Regierung da gerade macht. Und das Zweite ist, ich habe immer den Eindruck, wenn Katharina Reiche spricht, ne, ich habe immer das Gefühl, das ist so eine künstliche Intelligenz, so ein Sprachroboter.
Ja, ja.
Die blinkert immer so ganz komisch und dann spricht die Sätze, als ob die von irgendeiner Festplatte kommen.
Als ob ihr ein bisschen die Energie fehlt.
Ja. Ja, aber ich meine, was haben wir erwartet, wenn jemand aus dem Energie, also eine ehemalige Politikerin, die dann Energielobbyistin war, wird Wirtschaftsministerin.
Entschuldigung, die war Vorsitzende der Geschäftsführung von Westenergie. Westenergie, das größte Tochter von E.ON.
Ja, aber was haben wir denn erwartet, was da rauskommt?
Ja, man erwartet ja so ein bisschen, das ist so offensichtlich, das macht die nicht. Die schafft es jetzt wirklich, eine gewisse Neutralität an den Tag zu legen. Man wünscht sich das ja immer. Aber dass es jetzt so platt um die Ecke kommt, ist schon erschreckend. Und dass Merz das noch als großen Erfolg verbucht. Also lass uns jetzt ganz kurz das abschließen. Friedrich Merz redet dann noch über den Verbrenner, ja, dass der gesichert werden muss, ja, weil sonst natürlich Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist ja auch so geil. Wir kommen gleich noch zu Markus Söder, ja, der anderen Seite der Unionsmedaille. Und auch der redet natürlich über den Verbrenner. Und der führt auch an, dass jetzt Bosch beispielsweise da Stellen abbaut. Aber ihr habt mal nachgelesen, das müssten die vielleicht auch mal tun. Ja, Bosch sagt, so habe ich es zumindest im Spiegel entnommen, es fehle an regulatorischen Rahmenbedingungen für neue Technologien. Und es verzögere sich die Marktdurchdringung von Zukunftstechnologien wie der Elektromobilität oder des automatisierten Fahrens erheblich. In China, dem weltweit wichtigsten Absatzmarkt für Autos, steigt die Nachfrage nach E-Autos rasant. Darum verlagere sich die Nachfrage nach den eigenen Produkten umfassend in Regionen außerhalb Europas. Das Problem ist also nicht, dass wir hier so, Verbrennerverbot ist ja eh das falsche Wort, aber dass keine Verbrenner mehr in Europa ab einem bestimmten Zeitpunkt zugelassen werden sollen, ja, da wettert man ja gerade ganz massiv bei CDU, CSU, das Verbrennerverbot muss fallen, aber das löst ja das Problem nicht. Das Problem ist, dass die deutsche Automobilindustrie da den Anschluss verpasst hat.
Richtig.
Und dass deswegen Zulieferer, die sich darauf verlassen haben, dass man diesen Anschluss kriegt,
richtig,
dass die jetzt quasi als Erste in die Knie gehen. Und das wird nicht gesehen, das wird falsch dargestellt.
Ja, aber jetzt die entscheidende Frage, Tobi. Wer sagt's Katharina Reiche?
Ja, Friedrich Merz schon mal nicht. Jetzt kommen wir zu Markus Söder. Der hat nämlich auch in dieser Woche eine PK gegeben, eine Pressekonferenz. Und da ging es eigentlich so als Anlass unter anderem um die Olympiabewerbung von München. Das heißt, Martin Huber war dabei, sein Generalsekretär, der, ich glaube, 5 Sätze gesprochen hat und dann nichts mehr gefragt worden ist. Also die Olympiabewerbung war relativ egal. Huber hat irgendwie erzählt, wie toll Olympia 72 gewesen ist.
Absolut.
Da kann man sagen, naja, da war doch was, aber egal. Auf jeden Fall, das CSU-Motto ist ja näher am Menschen.
Ja,
und ganz ehrlich, mir war das zu nah. Mir war das wirklich zu nah, weil natürlich Markus Söder erstmal rumgesödert hat, also wie im Bilderbuch. Also Kalendersprüche kann er.
Aus dem Herbst der Ankündigung muss der Herbst der Entscheidungen werden. Und wir müssen jetzt liefern und wir müssen die Dinge umsetzen. Es ist jetzt alles im Prozess, sowohl an Kabinettsklausur der Bundesregierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch dann der Koalitionsausschuss, brauchen Ergebnisse. Aus Ankündigung muss ein Tun werden.
Das musst du dir mal vorstellen. Das war, ich weiß nicht, eine halbe Minute, knappe Minute, nix.
Ein Meme nach dem anderen.
Nix. Ja. Das war jetzt muss ein Tun werden. Ja.
Natürlich.
Aber da siehst du mal, wenn Friedrich Merz nichts sagt, klingt es auf jeden Fall besser.
Sagen wir mal so, bei Friedrich Merz kann ich einschlafen, bei Markus Söder muss ich wieder die Blutdrucksenker nehmen. Jetzt würde ich sagen, quasi grundsätzlich für meinen empfindlichen körperlichen Gesundheitszustand bevorzuge ich Friedrich Merz beim Mittelstand.
Okay, dann bleiben wir jetzt bei Söder, ja, damit wir mal gucken, wo dich das noch hinführt. Weil Markus Söder, eins kann man ihm ja nicht absprechen, dass er weiß, was die drängenden Themen im Land sind. Was auch die Hauptprobleme sind, denen wir uns als Menschheit auch zuwenden müssen. Und das bringt er auch hier in dieser Pressekonferenz auf den Punkt.
Für uns ist das Thema Bürgergeld fast die entscheidende Frage. Wir sind der festen Überzeugung, da glauben wir auch, dass wir einen guten Weg finden können mit der SPD. Es ist spürbar, dass wir da das Bürgergeld grundlegend reformieren müssen.
Wir haben hier schon so oft über das Bürgergeld gesprochen, Philipp. Ich bin fast müde, darüber zu reden.
Aber ich finde gut, dass er sagt, der Wille bei der SPD ist spürbar. Vor allen Dingen, das ist auch eine wunderschöne Metapher für die wehren sich mit Händen und Füßen, aber es ist schon spürbar. Spürbar. Der innere Kollaps, der ist spürbar. Ja, das Resignieren ist spürbar.
Die gute Nachricht ist, bei der SPD ist noch Leben, zumindest irgendwo, zumindest für Markus Söder, für die feinen Fühler von Markus Söder spürbar. Das Schöne ist ja bei Markus Söder, dass er immer auch schafft, so ein Thema dann noch damit zu verbinden, nach unten zu treten. Eine Abstufung zu machen zwischen Menschen, auch Menschen herabzuschauen und so seine Priorisierung von Menschen auch zur Schau zu stellen.
Deswegen ist die CSU auch für die Mütterrente, setzt die durch. Übrigens 9 Millionen Renten sind betroffen. Viele ältere Menschen, viele ältere Frauen, die ihr Leben lang was geleistet haben. Die sind für uns die Priorität. Und wir müssen an der Stelle, wo wir erkennbar Leistungsmissbrauch haben, eher diesen Leistungsmissbrauch abgrenzen, anstatt umgekehrt verdiente Lebensleistung in irgendeiner Form in Frage zu stellen. Wir müssen uns um die kleinen Leute kümmern, um die Schwächeren. Da verstehen wir uns als CSU übrigens auch national als eine soziale, aber auch eine konservative Kraft, die da steht.
Wie viele Widersprüche kann ein Mensch in sich führen?
Söder,
und dann
Söder,
noch äußern?
Söder.
Ja. Willst du was dazu sagen? Ich bin's leid.
Nein, ich kann bei diesem Kirmesboxer des Schwachsinns einfach auch nicht mehr viel, also was willst du sagen?
Übrigens hast du gehört, Söder hat wieder gesungen.
Ja, ich weiß.
Sweet Caroline.
Natürlich.
Where it began, I can't begin to know when, but then I know.
Ich muss jetzt mal ganz kurz dazwischen gehen. Ich frage mich so ein bisschen, warum du jetzt den Söder so holzhammerartig aus deiner kleinen Schatulle an rhetorischen Tricks rausgeholt hast. Wir waren doch eigentlich gerade beim Künstler mit dem Skalpell. Wir waren ja eigentlich bei Friedrich Merz. Und warum machen wir gerade diesen, sagen wir mal, doch eher primitiv-populistischen Stimmungswechsel hier auch bei uns in diesem intellektuell-philosophischen Podcast?
Weil, so habe ich zumindest recherchiert, die Union ja aus CDU und CSU besteht.
Ah, ja.
Und ich habe jetzt einfach mal die beiden führendsten Köpfe aus beiden Parteien genommen und komme zum Schluss, dass man, wenn man das Ganze literarisch bewerten würde, käme man zum Schluss, das ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde auf sehr niedrigem Niveau.
Aber weißt du, was meine Theorie ist?
Ja.
Ich glaube, du drückst dich so ein bisschen vor dieser doch innerlichen Zustimmung und Zuneigung, die ich rausspüre bei Friedrich Merz.
Bitte?
Ich merke da so ein Zwist in dir, dass du, es fällt dir schwer, weil du irgendwie das Gefühl hast, der Mann ist vielleicht gar nicht so schlecht als Kanzler.
So weit würde ich nicht gehen.
Ah.
Aber es ist natürlich ein Glück für unser Land, dass es Markus Söder nicht ist.
Aber okay, dann gehe ich einen Schritt weiter. Ist es auch ein Glück für unser Land, dass es Olaf Scholz nicht mehr ist?
Ja, dass das ein ganz großer Fehler war, einen Olaf Scholz nochmal antreten zu lassen, das haben wir ja auch schon ausführlich beschrieben und besprochen.
Also ist Friedrich Merz der bessere Bundeskanzler als Olaf Scholz? Also ich bin da ganz klar, ja, auf jeden Fall.
Ja, dass man da schon zustimmen muss, ist eigentlich eine bittere Erkenntnis.
Na, aber du merkst diesen Twist, also weil diese Konzentration auf die europäische Außenwirkung, die Merz von Anfang an vorangetrieben hat, als klug empfinde.
Du meinst also auch, dass er jetzt beispielsweise diese Delegation zusammengestellt hat oder zumindest beteiligt war, die dann zu Trump gereist ist. Also seine außenpolitischen Bemühungen, einfach da wieder Dinge zusammen.
Und dass er auch sofort nach Frankreich ist, dass er auch auf diese, sagen wir mal, sehr plakativen Bilder nach außen mit Macron und all diese Sachen, das sind ja schon auch Signale in eine, und da stimme ich ihm zu, auch unsichere EU. Wir haben Orban, der irgendwie jetzt gerade der Ukraine die Souveränität abgesprochen hat. Also wir haben ja all diese durchgeknallten Vögelchen noch da rumschwirren. Insofern ist quasi auch diese nach außen dargestellte Verbindung Frankreich, Deutschland und da auch wieder so ein Führungsanspruch rauszuformulieren, halte ich für eine richtige außenpolitische Entscheidung. Und es ist mir bis heute ein Rätsel, warum das mit Scholz nicht geklappt hat. Weißt du, warum Scholz das offensichtlich entweder nicht hingekriegt hat oder tatsächlich vielleicht war es ihm egal?
Er hat die Prioritäten anders gesetzt gehabt, Olaf Scholz. Und bei Merz merkst du natürlich, dass das für ihn eine Angelegenheit ist, der er sich zuwenden möchte. Ich möchte aber jetzt ein klein wenig linksgrün versifftes Wasser in deinen konservativen Wein gießen. Ja. Natürlich sind diese außenpolitischen Bemühungen anzuerkennen, also das, was der Merz da macht, aber es hat auch ein bisschen was mit Flucht zu tun, wenn du mich fragst. Weil du weißt ja auch, traditionell ein Außenminister hat immer sehr große Beliebtheitswerte, weil man dann natürlich auch sehr viel Weltbedeutung ausstrahlen kann, ohne konkret was machen zu können, weil du ja immer Partnerinnen und Partner aus dem Ausland brauchst. Mhm. Innenpolitik ist dann natürlich das schmutzige Geschäft und dem entzieht sich Friedrich Merz ein wenig. Und ich muss sagen, wir haben innenpolitisch auch die ein oder andere Baustelle, der es sich zuzuwenden gilt.
Also meinst du, dass Friedrich Merz unter Umständen einen Plan dabei hatte, als er ein so, sagen wir mal, unscheinbares Blatt wie Wadepool als Außenminister bestimmt hat, dass da quasi schon auch ein bisschen, dass Fritze schon Bock auf zwei Jobs hatte?
100%. Außenkanzler war sein Ziel. Und das hat er geschafft. Aber es gibt innenpolitische Probleme und eins davon ist Markus Söder. Ja. Und mit dem möchte ich jetzt auch tatsächlich schließen, denn Markus Söder hat für seine Pressekonferenz literarisch wertvolle, ja, ich will sagen, poetische Schlussworte gefunden.
Debattieren bringt keinen Ertrag. Entscheiden, der bringt Akzeptanz.
Manöverkritik. Wir haben Feedback bekommen. Ich habe wieder einen Kommentar aus Spotify rausgezogen. Oh. Username kann ich leider nicht aussprechen. Ja. Das ist irgendein, sieht aus wie das Passwort von einem WLAN. Also Obi6, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das eine Sache, die ich mit dir mal diskutieren möchte, weil du ja ein Feingeist auch in der Sprache bist.
Absolut.
Und zwar wird hier geschrieben, Sprache ist wichtig, aber gerade deswegen ist es meiner Meinung nach auch wichtig, vereinfacht zu kommunizieren, damit die Botschaft die breite Masse erreicht. Auch ein Problem in der Politik, es wird viel zu viel fachgeschwafelt, so werden ZuhörerInnen verloren. Wie siehst du das? Dann wäre ja Trump eigentlich der perfekte Kommunikator.
Naja, ist er ja. Also das ist ja an sich eine wahre Aussage, oder nicht? Also sobald es inhaltlich wird, schalten die Menschen ab. Das heißt, also warum ist Markus Söder so erfolgreich im Social Media Bereich? Warum weiß der gute Mann, dass ein Post Söder ist, mehr Likes und mehr Aufmerksamkeit erregt oder wenn er irgendwie Sweet Caroline singt, als wenn er sich mal ernsthaft mit Politik auseinandersetzen würde? Dass diese ganzen, also das Prinzip an sich stimmt. Der entscheidende Hintergrund ist aber an der Stelle, dass wenn das vor allen Dingen von Politikern in dieser Art und Weise, wie sie es betreiben, quasi vorgeführt und vorgemacht wird, dass langfristig Demokratie zerstört.
Das heißt, du siehst das Wort ein wenig als Waffe und bist dann sozusagen beim Motto der amerikanischen Waffenlobby, die sagt, nicht Waffen töten Menschen, sondern Menschen töten Menschen. Das heißt, das Wort kann sowohl positiv als auch negativ eingesetzt werden, das einfache Wort.
Menschen, also jetzt ist es gerade bei dir aber wieder eskaliert, mein junger Freund. Also ich sprach davon, dass primitive Verkürzungen die Leute emotionalisieren und dass dadurch die Komplexität im politischen Diskurs verloren geht. Jetzt bist du schon wieder direkt bei Töten. Also das ist ja jetzt genau das Beispiel über das, was wir gerade sprechen, oder nicht?
Ich habe versucht, jetzt etwas komplexer zu machen, als das, was du jetzt hier auf einfache Sprache runtergedampft hast. Ich nehme an, der Kommentar bezieht sich darauf, dass wir so ein bisschen despektierlich über Ulf Poschards Werk in einfacher Sprache berichtet haben. Da haben wir ja aber schon gesagt, dass letzten Endes das Buch von Poschard nochmal runtergedampft auf einfache Sprache so ein bisschen so ist, als ob du Kölsch mit Wasser verdünnst.
Absolut. Und es kommt ja jetzt auch mein neues Buch raus, ne? Ja.
Wirklich?
Ja, ja. Mein neues Buch kommt raus. Und das Buch heißt Reiche Scheißertum. Und ist ein Buch für alle wohlstandsverwahrlosten Empörungsprofiteure. Da geht's so um die richtig wichtigen Themen.
Und wie weit bist du mit dem Schreiben?
Schon durch. Ich hab's direkt in einfacher Sprache gemacht. Es sind drei Sätze. Ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Eure Probleme hätte ich gerne. Weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen.
Ich kauf's. Und du kriegst von mir 5 Sterne auf Amazon. Dann haben wir noch eine Speakpipe bekommen von Markus.
Hallo lieber Tobi, hallo lieber Simon. Was ich euch mal fragen wollte und was ihr vielleicht mal diskutieren könnt, ist, ob ihr eine Erklärung dafür habt, warum sich die CDU jetzt so oder die CDU-CSU sich so offensichtlich an die AfD ranwanzt, obwohl immer vordergründig dann noch eine angeblich existente Brandmauer benannt wird, die ja also de facto nicht wirklich steht. Also da muss man ja nur die Abstimmung im Bundestag zu Rate ziehen, die Friedrich Merz ganz bewusst mit der AfD durchgeführt hat. Also mich würde interessieren, was glaubt ihr, was steckt da dahinter?
Das ist eine wirklich gute Frage, weil wenn du nämlich gerade die Umfragen siehst, es gibt ja diese neue Forsa-Umfrage, wo die AfD jetzt tatsächlich die Union überholt hat mit 27%. Also offenbar diese Strategie der Angleichung an die AfD-Themen scheint nicht zu funktionieren. Was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon lange sagen.
Das funktioniert nicht, aber die Überzeugung innerhalb der Union ist immer noch, dass man damit verlorene Wähler zurückkriegt. Und darüber werden wir jetzt auch im zweiten Teil nochmal ausführlicher sprechen.
Ja, das kommt noch. Aber man muss ja auch mal drüber sprechen, es ist ja nicht nur die Union, die durch eine inhaltliche Annäherung an AfD-Positionen versucht, der AfD das Wasser abzugraben. Es ist ja die SPD oft auch. Ja, die fucking AfD, die es zu halbieren gilt, hat sich mittlerweile, was weiß ich, verdoppelt. Und das Rezept von Union und SPD ist wohl, teilweise eben deren Politik zu machen. Als ob du gegen Alkohol am Steuer vorgehst, indem die Polizisten selber anfangen zu saufen. Und wenn es dann knallt, weißt du im Zweifel noch nicht mal, wer wirklich schuld gewesen ist. Ich halte das für eine gefährliche Strategie und ich hoffe, dass es da ein Umdenken gibt und dass man sich endlich darauf wieder besinnt, dass das nicht förderlich für unsere Demokratie ist.
Ja, deine Hoffnung wird sterben.
Jetzt hör mal auf, du.
Kommen wir zu guten Nachrichten. Ja. Liebe Leute, ihr müsst euch unbedingt noch das tolle Special von Tobias Mann bei Dreisat anschauen. Ach, und zwar in der Mediathek kann man sich das angucken. Großes Stück Kabarett, unbedingte Guckempfehlung in der Mediathek. Tobias Mann bei Dreisat. Und sag mal, trittst du die Tage auch nochmal auf?
Das ist aber nett, dass du fragst. Mhm. Ich trete am Samstag in Aschaffenburg auf, im Hofgartenkabarett. Und es gibt noch Restkarten, ein paar. Also wer kommen möchte, sollte das tun.
Und wo wir gerade hier so schamlos Werbung machen, ich trete demnächst auch mal wieder auf. Mit so einem Mainzer Karnevalisten. Und zwar gibt es grundlos gute Laune live, ihr Lieben. Und zwar am 16. Oktober in Köln im Elshof, am 18.01. in Oberhausen im Ebertbad und am 5.03. in Bonn im Pantheon.
Tickets auf www.grundlosgutelaune.de.
Zitatort. So, nachdem du heute ein bisschen so das Wohlfühlthema gemacht hast.
Das war das Wohlfühlthema.
Kommen wir jetzt politisch, jetzt wird's inhaltlich, jetzt kommen wir so ein bisschen an die Sachen ran, denn die Überschrift, die wir uns jetzt stellen oder die Frage, die wir uns jetzt stellen, lautet: Wie läuft es eigentlich beim Thema Migration in Deutschland? Es gab am 18.09., ist also schon ein paar Tage her, eine Bundestagsdebatte zum Etat des Bundesinnenministeriums. Und da ging es darum, wie die Knete in Zukunft verteilt wird. Und da ging es auch um unser Lieblingsthema in Deutschland, das Thema Migration. Wie läuft es da im Moment in Deutschland? Man merkt, und wir hören es ja immer wieder, die Gräben vor allem zwischen CDU und Grünen sind tief. Und damit wir so mal ein bisschen emotional ins Thema reinhören, hören wir als allererstes erstmal, wie Klaus-Peter Wilsch von der CDU über die Kollegin Britta Hasselmann im Bundestag spricht.
Mein Gott, hören Sie doch mal auf mit Ihrem Gemäkel. Haben Sie schlecht geschlafen oder was, Frau Hasselmann? Sie sind ja unerträglich. Also, Sie sehen so richtig verbiestert aus, wenn ich das mal sagen darf. Also...
Das, meine Damen und Herren, ist Klaus-Peter Wilsch. Das ist gerade der Vibe im Deutschen Bundestag, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, welche Sprache erreicht Menschen. Das ist die Stimmung. Ja. Und deswegen lohnt es sich auch mal, über den Kollegen Klaus-Peter Wilsch von der CDU zu sprechen. Denn der gute Mann, den wir gerade gehört haben, der hat schon 2014 und 2016 vorgeschlagen, dass die CDU mit der AfD zusammenarbeitet.
Ah.
Im März 2025 war auch einer der CDU-Abgeordneten, die dem AfD-Kandidaten fürs Amt des Bundestagsvizepräsidenten ihre Stimme gegeben haben. Und Klaus-Peter Wilsch fand es unfassbar, dass CDUler Bodo Ramelow bei der gleichen Wahl ihre Stimme gegeben haben.
So einer ist der.
Aus der Stimmung kommen wir. Und deswegen die entscheidende Frage, nach diesen kleinen, aber feinen Vorinformationen, die wir jetzt haben: Wie schaut also Klaus-Peter Wilsch auf das Thema Migration?
Bei den Grünen sieht es ähnlich aus wie bei den Linken. Das gleiche Horn, in das geblasen wird. Das überrascht niemanden. Das ist nur die grüne Verpackung, aber diese gleiche Ideologie, keiner ist illegal und so weiter, der herrscht ja bei Ihnen auch vor.
Also das überrascht mich jetzt umgekehrt auch nicht, dass er dazu sagt.
Aber was ich wirklich so spannend fand, ist, kein Mensch ist illegal, das ist eine Ideologie. Ja, ich dachte immer, das wären Grundrechte. Das hätte was mit Menschenwürde und so zu tun, aber nein.
Ach, du Träumer.
Das ist eine Ideologie.
Man ahnt ja in jeder Faser dessen, was er so spricht, worauf er hinaus will. Also letzten Endes versucht er auch hier wieder, jetzt hier ganz konkret innerlich Anschluss zu schaffen an die AfD-Positionen, indem er legitime Standpunkte in dieser Debatte einfach so abtut und verächtlich macht.
Ja, denn wir stellen gerade bei der Migrationsdebatte am 18.09. im Bundestag fest, die Brandmauer existiert eigentlich gar nicht mehr. Und es ist auch spannend, an welche Themen der Kollege Wilsch so rangeht und vor allen Dingen, was dort im Ausschuss für das Bundesinnenministerium beschlossen wurde, denn wir wissen alle, Asylsuchende stehen vor besonderen Herausforderungen und deswegen gibt es eine sogenannte Asylverfahrensberatung und die soll sicherstellen, dass Migranten, Flüchtende vor ihrer Anhörung und bei Bedarf bis zum unanfechtbaren Abschluss ihres Asylverfahrens in Form von vertraulichen Einzelgesprächen oder anwaltlicher Beratung quasi auch unterstützt werden. Und da sagt der Kollege Wilsch jetzt was ganz Interessantes, was uns aufmerksam machen sollte, weil noch ist die SPD ja mit in der Koalition.
Beispielsweise bei der behördenunabhängigen Asylverfahrensberatung, wir gehen um 10% ran in der Kürzung, weil wir das nicht weiter hinnehmen wollen, dass wir die Heerscharen von Anwälten da auch noch bezahlen dafür, dass die Leuten Wege aufzeigen, illegal bei uns ins Land zu kommen. Wir wollen die illegale Migration stoppen, Sie wollen sie befeuern, wir wollen Deutschland nach vorne bringen und Sie nicht.
Also zunächst mal, auch das haben wir hier schon besprochen. Der Begriff illegale Migration, das ist ein politischer Kampfbegriff. Juristisch ungenau, sprachlich verkürzt, trifft überhaupt nicht den Punkt. Man kann über irreguläre Migration oder so kann man sprechen, aber das framet schon mal vor allem illegale Migration. Das framet schon mal alle, die flüchten, als potenziell kriminell. Ja, und das verkennt einfach die Tatsache, dass irreguläre Einreisen oft einfach ein Teil sind von letztlich legitimen Schutzbedürfnissen. Und das gilt es dann zu klären und diesen Menschen einfach die Möglichkeit zu geben, dass sie Rechtsbeistand haben, weil die natürlich Schwierigkeiten haben mit der Sprache, mit den juristischen Gepflogenheiten und so weiter. Das ist kein Bonbon, den man denen gibt, sondern das ist einfach ein Bekenntnis zu rechtsstaatlichen Prozessen. Und jetzt zu sagen, und das ist ja der eigentliche Knaller, dass hier Anwälten Geld hinterhergeworfen wird, ich paraphrasiere, die dann versuchen, den Menschen illegale Einreisemöglichkeiten aufzuzeigen. Was für ein Rechtsverständnis ist das denn? Das ist doch eine Riesenfrechheit. Also im Prinzip kann der sich einfach zur AfD-Fraktion setzen.
So lieb ich mir meinen Tobias Mann.
Ja, aber mal ganz ehrlich.
Als Kämpfer, ja, nein, es ist der Wahnsinn. Ich find's, also, es ist, glaube ich, ein Gesamtbudget von 25 Millionen. Sie wollen es jetzt um 10% kürzen. Das sind 2,5 Millionen, die, glaube ich, rausgehen. Das sind so ungefähr die Summen. Es geht am Ende des Tages auch gar nicht wirklich so um die 10%. Also, zum einen finde ich's erstaunlich, dass man die SPD zu diesem Schritt bewegen konnte. Die Einkürzung von 10% ist an der Stelle eher symbolisch. Aber die Sprache, die sich daraus entwickelt und die Sprache, die auch als Klaus-Peter Wild, der, man darf ja nicht vergessen, an der Stelle immer noch als ein CDU-Abgeordneter spricht, der offensichtlich in einer Koalition mit der SPD ist, aber klingt wie jemand, der gerade eine Koalition mit der AfD hat. Das finde ich schon wirklich bemerkenswert und erschreckend.
Und es ist auch eine Verachtung des Rechtsstaats, die sich ja immer mehr breit macht.
Absolut.
Wir hatten diese Diskussion damals ja auch bei den Grenzkontrollen, ja. Dann wird ja auch immer wieder angeführt bei Dublin, habe ich jetzt auch, ich weiß gar nicht, wer es war, war ein Schlagabtausch im Bundestag auch, wo ein Politiker der Union sagte, ja, es hält sich ja keiner an die Dublin-Regeln, warum sollten wir uns an Dublin halten?
Genau. Und das ist genau die gleiche Einstellung. Ja,
ja, exakt. Und das ist eine Sandkastenphilosophie. Der hat mir mit dem Förmchen auf den Kopf gehauen, dann haue ich ihn jetzt zurück. Das ist doch kein politisch erwachsenes Verhalten. Wir müssen doch Vorbild sein und müssen sagen, nee, wir halten die Regeln hoch, weil ansonsten kannst du doch alles andere auch lassen. Und tut mir leid, das ist keine links-grün versiffte Perspektive, die ich hier einbringe, sondern ich glaube,
das ist Rechtsstaat. Das ist einfach Rechtsstaat.
Und tut mir leid, dass ich den irgendwie gut finde. Ja, also dass man sich, was für ein Mindset ist das?
Jetzt ist die Frage so ein bisschen, wird die Stimmung in der Debatte am 18.09. im Deutschen Bundestag besser, wenn Alexander Dobrindt spricht?
Es ist genau das, was in dieser Debatte immer wieder vorkommt. Die falsche Perspektive, die Sie einnehmen. Die falsche Perspektive, die Sie einnehmen auf der Seite der Grünen. Die falsche Perspektive, die Sie genauso einnehmen auf der Seite der Linke. Ja, es ist immer die falsche Perspektive. Geht's darum, Kriminelle abzuschieben nach Afghanistan, dann stehen Sie auf der Seite der Kriminelle. Unsere Perspektive ist auf der Seite der Bürger. Ja, geht's schlichtweg darum. Geht es darum, dass wir die Sicherheit für die Polizistinnen und Polizisten erhöhen, weil wir sie mit moderner Technik, weil wir sie mit Taser ausstatten, wie wir es hier auch diskutiert haben, wie wir jetzt 25 Millionen im Haushalt einstellen, damit die Polizei flächendeckend damit ausgestattet wird? Ja, dann stehen Sie hier und diskutieren darüber, was macht das eigentlich mit dem Straftäter, der potenziell vielleicht mit einem Taser getroffen wird. Ja, meine Damen und Herren, es ist immer die falsche Perspektive. Sie stehen auf der Straftäter wie auf der Polizistinnen und Polizisten.
Oh mein Gott. Oh, das ist für mich, der, also, oh Gott.
Das ist der neue Vibe. Es geht um Stärke, es geht um Härte. Es geht nicht mehr darum, was macht ein Rechtsstaat, inwieweit muss er sich für sein Handeln verantworten, sondern es geht nur noch um Machtdemonstration und Stärke, ja.
Es werden hier zwei Enden einer Skala aufgemacht, die gar keine Skala sind.
Richtig.
Also es wird so, dass wir sind für die Bevölkerung und ihr seid für die Straftäter. Am Ende des Tages geht's hier um rechtsstaatliche Prinzipien und Menschenrechte. Irgendwo auch um Humanismus, den man sich ja in unserem Land auch verschrieben hat.
Und natürlich auch um die völlig berechtigte Frage in einer liberalen Demokratie mit einer gemeinsamen Grundordnung, wie staatliche Gewalt durchgesetzt wird. Mit welchen Mitteln? Und natürlich sollte das in einer gesunden Demokratie ein Thema sein. Und es ist keine falsche Perspektive, sondern es ist eine Perspektive von mehreren.
Oh, das hast du sehr gut gesagt. Das ist genau das, worum es geht. Das einfach zu sagen, das ist eine falsche Perspektive, ist ja kein konstruktiver Debattenbeitrag.
Absolut.
Sondern er könnte ja auf diese Perspektive eingehen. Aber er schmettert es ja ab und wähnt sich auf der Seite des einzig Wahren und Richtigen. Und das ist immer ganz blöd.
Ja.
Gerade wenn es darum geht, dass jetzt hier auch Demokraten anders miteinander sprechen sollten. Und das haben sie noch nicht verstanden. Und das ist genau das, was wir letzten Endes hier bei der Manöverkritik auch gehört haben, mit dieser Annäherung an AfD-Positionen und so, wo man sicherlich auch drüber diskutieren kann. Aber genau das ist es. Demokraten müssten andere Wege finden, um miteinander über Themen zu streiten, als diese Kampfansagen.
Ja, auffällig war wirklich in dieser Debatte, dass es oft und das ist mir jetzt auch schon bei anderen Bundestagsdebatten aufgefallen, dass es oft persönlich wird. Wir haben ja ganz am Anfang Klaus-Peter Wilsch gehört, der über Britta Hasselmann gesprochen hat. Und jetzt hören wir mal, wie Alexander Dobrindt einen Vorwurf der Grünen kontert.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben vor wenigen Wochen einen Abschiebeflug nach Afghanistan organisiert von Straftätern, von schwersten Straftätern. Und jetzt kommen die Wortmeldungen aus den Grünen heraus. Der innenpolitische Sprecher wirft mir offen vor, Alexander Dobrindt macht sich zum Handlanger der Taliban. Ja, meine Damen und Herren, haben Sie eigentlich noch in Erinnerung, dass Sie in der letzten Wahlperiode kurz vor den Landtagswahlen mit Ihrer grünen Außenministerin einen Abschiebeflug nach Afghanistan organisiert haben? Sind Sie eigentlich als Grüne die Handlanger der Taliban geworden?
Hat Dobrindt da einen Punkt?
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja genau das, was ich meinte. Auch wenn das jetzt wirklich so gefallen ist, sie sind ein Handlanger der Taliban, wenn sie das machen, ist das natürlich ein sehr, sehr dummer Kommentar vor dem Hintergrund, dass man ja eben genau auch schon einen Abschiebeflug durchgeführt hat. Und die große Frage, die man eigentlich stellen müsste, ist, war nicht dieser Abschiebeflug schon problematisch? Und das war er. Der ist ja juristisch auch diskutiert worden. Weil
den haben die Grünen aber natürlich aus Gründen gemacht. Sie wollten eine Stimmung im Land einfangen.
Ja, das war natürlich auch hier Olaf Scholz. Wir müssen im großen Stile abschieben. Und auch das war letztlich eine Annäherung oder ein Versuch, AfD-Positionen ein Stück weit abzufangen, indem man sowas selber macht. Und es gibt völkerrechtliche Schranken für sowas, für solche Abschiebeflüge in so Länder wie Afghanistan. Nennt sich Non-Refoulement. Ja, Genfer Konvention, Flüchtlingskonvention, Europäische Menschenrechtskonvention, dass wenn Menschen wohin abgeschoben werden, wo ihnen Folter oder Schlimmeres droht, dann ist das vermutlich nicht mit dem geltenden Recht vereinbar. Ja, dann kann man das nicht machen. Auch egal, wie schlimm die Straftat ist, die begangen worden ist, es gelten rechtsstaatliche Prinzipien. Und das war damals bei dem Flug nicht okay. Das ist bei dem, was jetzt geplant ist, nicht okay. Und man muss fairerweise sagen, die Grünen haben es ja so ein bisschen, also zumindest die Ampelregierung, es war ja unter der Ampelregierung, haben es ja mit dem Trick probiert, indem sie nicht direkt mit den Taliban verhandelt haben, sondern das, glaube ich, über Katar abgewickelt haben. Haben sich also ein bisschen drumherum gemogelt um die Frage, welches Potenzial spricht man den Taliban zu?
Genau. Und genau diesen Unterschied versucht jetzt der Angesprochene, nämlich Marcel Emmerich, das ist der innenpolitische Sprecher der Grünen, genau diesen Unterschied versucht er jetzt mal rauszuarbeiten. Das hören wir uns einmal an, geht einen Moment länger und danach machen wir genau an dieser Stelle weiter.
Herr Minister Dobrindt, Sie haben mich direkt angesprochen zu meinen Äußerungen und ich möchte sagen, dass Sie an dieser Stelle einen Unterschied negieren, der aber durchaus vorhanden ist. Denn was Sie jetzt machen, sind dauerhafte Gespräche in Form eines Abkommens, das am Ende stehen soll, mit der Taliban. Und das ist schon ein qualitativer und am Ende auch quantitativer Unterschied zu dem, was die Vorgängerregierung gemacht hat und übrigens nicht handlungsleitend durch die Außenministerin. Und deswegen meine Frage an Sie, Herr Minister. Und ich finde, die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren, denn schließlich hat die Bundeswehr über Jahre gegen die Taliban gekämpft. Die Taliban war der Feind der Bundeswehr. Deswegen meine Frage, was bekommt die Taliban von der deutschen Bundesregierung als Gegenleistung für ihren Abschiebedeal?
Merken Sie eigentlich selber, was Sie für ein Geschwurbel hier abliefern? Merken Sie einfach selber, wie unseriös das ist, was Sie gerade probieren. Sie haben in der letzten Wahlperiode einen Abschiebeflug nach Afghanistan organisiert.
Der Minister hat jetzt Entschuldigung, Ihre Außenministerin. Moment bitte. Es wird zugehört, wenn eine Frage gestellt wird. Es wird hier auch zugehört, wenn die Frage beantwortet wird. Und ob einem die Frage und die Antwort passt, spielt hier keine Rolle. Bitte.
Sie haben in der letzten Wahlperiode einen Abschiebeflug nach Afghanistan organisiert. Ihre grüne Außenministerin war daran beteiligt. Sie haben sich gerühmt, dass dieser Abschiebeflug funktioniert. Sie machen mir hier jetzt Vorwürfe, die absolut unhaltbar sind. Ich habe diesen Vorwurf gegen Sie gerichtet und ich sage Ihnen jetzt mal, Sie sollten sich drüber nachdenken und vielleicht mit Ihren Vorwürfen ein bisschen kleinere Brötchen backen. Wer nach Afghanistan Straftäter abschiebt, der macht sich nicht zum Handlanger der Taliban.
Taliban. Aber wer diese Abschiebungen nach Afghanistan verhindern will, der macht sich vielleicht zum Handlanger für Straftäter in Deutschland. Das lassen Sie sich mal gesagt sein.
Soll ich dir was sagen? An der Stelle kann sich die ganze AfD-Fraktion im Bundestag in ihren Stühlen zurücklehnen und braucht diesem unwürdigen Theater nur noch zuzuschauen.
Ja.
Beide Seiten, auch die Grünen an der Stelle,
ja,
damals in der Koalition mit FDP und SPD, alle in ihrem Bedürfnis, AfD-Wähler einzufangen, denen zu gefallen oder der AfD Stimmen zu nehmen, haben sie sich in eine Situation buxiert, in der sie am Ende sich nur noch gegenseitig zerfleischen, während die AfD lächelnd daneben sitzt. Das ist eine dermaßene Bankrotterklärung demokratischer Parteien. Und dann mittendrin auch noch Julia Klöckner. Es ist so schlimm, dem zuzuhören, dass ich mir manchmal denke, wie soll das enden?
Ja, man kann hoffen, dass man da noch die Kurve kriegt. Weil wie du schon sagst, das ist ja beste Unterhaltung für die gesamte AfD-Fraktion, die da saß. Und da siehst du halt, wenn du dich da annäherst und Dinge tust, die möglicherweise gegen deine Überzeugungen sind, aber viel wichtiger, die gegen nationales, internationales oder Völkerrecht verstoßen, dann wird dich das irgendwann wieder treffen. Irgendwann kommt's zurück. Und dann befindest du dich auch als Kritiker von solchen Aktionen in einer ganz schlechten Position, wenn du dir selber vorwerfen musst, da mit Taschenspielertricks aber Ähnliches getan zu haben.
Aber dann beschießen sie sich auf diese Art und Weise im Deutschen Bundestag und zerfetzen sich. Also wie kann man so dumm sein? Wirklich, wie kann man so unfassbar dumm sein, so ein Theaterstück aufzuführen? So, und damit wir jetzt hier heute nicht völlig negativ aus diesem Ding rausgehen, zum Schluss gibt's noch was Konstruktives von Alexander Dobrindt, denn da merkt man wirklich, der will das Thema auch vorantreiben.
Und deswegen sind wir auch gerade dabei, die notwendigen Entscheidungen zu treffen, die Work-and-Stay-Agentur aufzusetzen. Die Work-and-Stay-Agentur, die Bundeskanzler Friedrich Merz auch vor der Wahl deutlich gemacht hat, als Meilenstein für Integration und Zuwanderung in den Arbeitsmarkt nach Deutschland. Wir bereiten das gerade vor, weil Fachkräfte, die nach Deutschland kommen wollen, sie brauchen schnelle Verfahren, sie brauchen wenig Hürden und genau das organisieren wir mit der digitalen Plattform Work and Stay. Wir bündeln die Verwaltungsverfahren in Deutschland, machen es einfacher für Menschen in den Arbeitsmarkt zu kommen und sorgen dafür, dass Deutschland attraktiv bleibt für die, die uns im Land nutzen, meine Damen und Herren.
Philipp, wie hieß die Plattform? Hat sich oft genug gesagt.
Work and Stay Alive.
Okay. Work and Stay Alive.
Ja. Also ich sag mal, wenn man so eine Debatte im Bundestag hört, ja, dann stelle ich dir jetzt die Frage, wie attraktiv ist Deutschland noch für Fachkräfte aus dem Ausland?
Ja. Das lassen wir mal als offene Frage stehen. Aber was ich mitnehme ist, solange solche Debatten geführt werden, haben wir hier im Podcast einen ganz klaren Auftrag. Work and Stay. Oder?
So, das war's mit Grundlos Gute Laune für diese Woche. Wenn euch unser kleiner Satire-Podcast gefällt, lasst uns bitte eine gute Bewertung da, überall, wo man gute Bewertungen hinterlassen kann. Und schickt uns gerne Feedback, zum Beispiel per E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder macht das so, wie der Markus heute es getan hat. Schickt uns eine Sprachnachricht via www.speakpipe.com/ggl. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für Grundlos Gute Laune.
So, lieber Tobi, hast du noch einen Rausschmeißer für uns?
Ja, wir haben heute noch gar nicht über Donald Trump gesprochen, großartig.
Oh nee.
Und deswegen möchte ich jetzt einen ganz kurzen, knappen Kommentar noch einspielen. Der Kommentator ist von MSNBC, Lawrence O'Donnell heißt der Mann. Und diese Frage ist in ihrer Simplizität ungeschlagen.
Well, if Donald Trump gets dementia, how will we know?
Das war die 37. Folge Grundlos Gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Ihr Schatze Bobbesja, macht's gut. Und denkt immer dran, egal wie Söd du bist, der Markus ist Söder.